Chaotic Minds auf Radio 98.1 mit Carmen und Maya. Herzlich willkommen zurück zu Chaotic Minds. Das freut uns sehr, dass ihr wieder eingeschaltet habt, heute um 20 Uhr. Und heute soll es um das Thema Angst und Panik gehen.
Genau, und dafür haben wir einen Gast zu Besuch, der sich gleich noch vorstellen wird. Und wir werden das Interview so ein bisschen in zwei Teile aufsplitten. Im ersten Teil wird es um das Thema Angst gehen und im zweiten Teil werden wir dann zum Thema Panik überleiten. Und nun würde ich unseren Gast gerne einmal bitten, sich für die Zuhörer vorzustellen.
Ja, schönen guten Abend. Mein Name ist Alfons Hamm. Ich bin jahrelang hier Professor für klinische Psychologie an der Universität Greifswald gewesen. Und mein Spezialgebiet in Forschung, Lehre und auch Behandlung sind eben die Themen Angst, vor allen Dingen dann Störungen im Zusammenhang mit Angst und Panik. Und ich freue mich, heute ein bisschen was darüber erzählen zu dürfen.
Ja, es freut uns sehr, dass Sie hier sind. Herzlich willkommen. Und wir können gleich mal mit der ersten Frage loslegen. Und zwar habe ich mir Gedanken gemacht, wo man denn im Alltag überall mit Angst in Kontakt tritt. Und ich habe versucht, verschiedene Arten der Angst zu strukturieren oder mir rauszuschreiben. Möchte aber zuerst mal wissen, weil das eine Frage war, die mir anfangs dann direkt in den Kopf gekommen ist, gibt es irrationale und rationale Ängste? Kann man das irgendwo unterscheiden?
Ja, wir unterscheiden das schon auch in der klinischen Praxis. Nehmen wir mal das einfachste Beispiel, die Angst vor Spinnen. Also das ist ja eine wir sagen noch nicht mal Angst dazu, wir sagen da Furcht, weil man den Auslöser sehen kann. Und in dem Fall, wenn man den Auslöser der emotionalen Reaktion, sage ich mal allgemein, wenn man den sehen kann, dann sprechen wir eher von Furcht. Wenn der Auslöser eher im Kopf ist, also wenn wir so Angst vor etwas haben, was wir noch gar nicht so richtig wissen, ob es überhaupt eintritt, dann sprechen wir eher von Angst. Kommen wir vielleicht gleich noch drauf, was der Unterschied ist. Aber bleiben wir mal bei den Spinnen. Wir wissen irgendwie schon, dass die Spinnen nicht so giftig sind und dass sie uns auch nicht verletzen können. Aber wir können uns gegen diesen starken körperlichen Reaktionsschub, den wir da kriegen, also wirklich bis hin zum Weinkrampf und so, ja. alles zieht sich zusammen, Herz schlägt uns bis zum Hals, da können wir uns nicht gegen wehren. Und das Interessante ist ja, wenn man fragt, wieso leidet ihr so unter eurer Angst, sagen die meisten, das ist mir einfach peinlich, vor so einem lächerlichen Tier so einen emotionalen Ausbruch zu haben. Und interessanterweise ist es so, dass 80% unserer sagen wir mal, Patienten, die wir sehen, die Angst vor solchen kleinen Tieren haben, Frauen sind. Und jetzt könnte man sagen, okay, ja, das müsste vielleicht auch im Y-Chromosom, müsste irgendein Schutzgen liegen oder auf dem X-Chromosom ist ein Angstgen. Aber das ist alles Quatsch, weil diese Art von Ängsten, und da kann man das schön zeigen, die kann man sich abtrainieren und die Jungs müssen sich das abtrainieren, wenn sie 6, 7 sind, weil sie gezielt in diese Mutproben getrieben werden von ihren Spielkameraden, wo man dann solche ekligen Tiere anfassen muss, wie zum Beispiel Frösche und Regenwürmer und alles Mögliche. Ja. Und Mädchen müssen das nicht, weil das gehört nicht zu ihren dem Druck, den sie durch ihre Mitschülerinnen ausgesetzt sind. Eher im Gegenteil, also sie werden noch trainiert, möglichst mit viel Ausdruck ihre Furcht zum Ausdruck zu bringen, um dann noch in der Gruppe eine besondere Bedeutung zu haben. Daran sieht man schon so ein bisschen, dass die Ängste, die sind irgendwie, wir haben diese Scheu vor solchen schnellen kriechenden Tieren, das haben alle Menschen, erst ab einem bestimmten Alter, also zum Beispiel kleine Kinder, mit 2 Jahren, die können Frösche anfassen, da hat man mehr Sorge um die Frösche als um die Kinder. Und das Gleiche gilt auch für Spinnen und auch für Schlangen. Ich habe selber ein Experiment gemacht mit meinem Sohn. Ich habe eine Schlange mit nach Hause gebracht, der konnte gerade laufen, habe die mal ins Wohnzimmer gelegt. Und ich habe gesehen, der war ein bisschen aufgeregt, aber der ist nicht weggelaufen. Mit 4 Jahren ist er aber dann weggelaufen.
Liegt es daran, dass bei Kindern in der Regel die Neugier eher überwiegt?
Ja, aber gegenüber schnell bewegenden Tieren sind wir generell ein bisschen scheu. Also das ist, wenn etwas schnell auf uns zukommt, da sind wir alle in einer gewissen Scheu. Aber wir können dann natürlich diese sehr überbordende Reaktion, die trainieren wir uns dann ab im Laufe der Zeit.
Sehr interessanter Aspekt, auf jeden Fall mit der Unterscheidung zwischen Männern und Frauen.
Bedeutet das also, dass Ängste zum Teil schon gesellschaftlich konditioniert oder vorgegeben sind?
Ja, sagen wir mal, gesellschaftlich vermittelt. Ne? Wir haben beispielsweise im Amazonas, wo die Kinder sehr früh schon Vogelspinnen essen, wie wir ja auch Krabben essen, da hat keiner Angst vor Spinnen.
Ja.
Und weil die brutzeln die über dem Feuer und dann, die schmecken auch nicht schlecht.
Tolles Beispiel auf jeden Fall. Also gerade bei Spinnen, da bin ich wirklich komplett raus bei dem Thema. Das kann ich nicht. Finde ich schrecklich. Aber gut, dass Sie das eingeworfen haben.
Man kann alles lernen.
Ja. Und jetzt nochmal zu der Unterscheidung zwischen Furcht und Angst. War mir gar nicht bewusst, dass man das auch in der Forschung quasi trennt schon.
Also von der Semantik trennen wir das und auch von den Reaktionen ist es völlig anders. Also wenn wir zum Beispiel jetzt, stellen wir uns mal wieder die Spinne vor, weil das jeder so nachfühlen kann. Also wenn wir eine Spinne in der Ecke sehen, dann passiert Folgendes. Wir fixieren die, also wir haben die Aufmerksamkeit komplett auf die Spinne ausgerichtet. Unsere Aufmerksamkeit ist eingefroren wie so bei so einem Spotlight in so einem Theater. Also wir sehen im Prinzip den, wo das Licht drauf fällt. Und die Spinne, die saugt unsere Aufmerksamkeit auf sich, wenn wir ängstlich sind. Und wir merken dann, dass wir so eine Immobilität kriegen. Also wir nennen das Einfrieren. Also man friert ein in Erwartung, was jetzt passiert. Mhm. Und in dem Moment, wenn die Spinne losläuft und auf uns zuläuft, dann kommt so ein sympathikotoner Impuls, also wir haben so ein autonomes Nervensystem, das heißt autonom, weil wir es nicht beeinflussen können und das würde uns sofort jetzt mit Adrenalin vollpumpen und uns für die Flucht vorbereiten und das merken wir daran, dass wir feuchte Hände kriegen, weil das ist ein Reiz, der vom Sympathikus kommt und dass unser Herz schneller schlägt und unsere Muskeln werden stärker durchblutet. Und wenn sie dann noch näher auf uns zukommt, dann sind wir aus der Tür.
Dann sind wir weg, ja.
Das Interessante ist ja, wenn uns das im Keller passiert und wir sollen in den Keller gehen und was holen, dann haben wir Angst, denn dann haben wir die Spinne ja noch nicht gesehen. Mhm. Aber wir haben im Gedächtnis, da war letzte Woche eine. Mhm. Und dann passiert was völlig anderes. Dann gehen wir nämlich die Treppe runter und gucken im Prinzip alle Wände ab.
Oh ja.
Könnte da eine Spinne sein? Also im Prinzip eine Hypervigilanz, das ist ein völlig anderes Muster, ist auch ein völlig anderer Teil im Gehirn, der aktiviert wird. Aber sie sind immer auf der Suche nach diesem potenziellen Bedrohung, die ja noch gar nicht da ist. Kann ja sein, dass die Spinne weg ist. Mhm. Aber wir gucken alles ganz genau an und wenn wir da einen schwarzen Fleck sehen, dann schrecken wir schon zurück und sehen, ach nee, ist ja gar keine Spinne, ist ja ein Schmutzfleck. Gehen dann vorsichtig weiter. Wir sind sehr vorsichtig. Wir gehen immer an der Stelle entlang, wo möglichst keine Spinne ist. Mhm. Wenn wir sie dann sehen und die kommt auf uns zu, dann rennen wir die Treppe hoch, knallen noch mit dem Kopf vor die Tür, merken es aber erst nicht. Merken es erst, wenn wir wieder auf dem Stuhl sitzen. Dann tut uns auf einmal der Kopf weh. Mhm. Weil wir in der Flucht werden alle Schmerzrezeptoren zugestellt, damit wir möglichst schnell wegkommen. Und nicht noch uns vom Schmerz ablenken lassen. Es sind ganz interessante physiologische Muster, die da stattfinden.
Und die sind auch unterschiedlich dann bei Furcht und bei Angst, also in Erwartung von etwas und
in Erwartung bin ich hypervigilant auf alles. Also wenn jetzt einer zum Beispiel Angst vor Corona-Infektion hat, der guckt alle 3-4 Stunden, ob sich die Corona-Lage verändert, ne? Was nicht sehr wahrscheinlich ist. Aber
wusste ich so gar nicht, dass man auch in der Forschung unterscheidet. Jetzt haben wir es schon ein bisschen angesprochen, nämlich wie sich Angst auf den Körper auswirkt. Und wir haben gerade schon von physiologischen Effekten beschrieben. Können Sie da grob ein paar nennen, also wie sich das auf den Körper auswirkt?
Ja, es gibt sogenannte defensive Reaktionsprogramme, die sind ziemlich automatisiert. Die sind auch ziemlich tief im Gehirn, fast auf Hirnstammniveau. Weil das Gehirn hat das so organisiert, dass diese sehr primitiven Verhaltensanpassungen, die ja nicht nur wir Menschen haben, die haben die Tiere ja auch, oder andere Tiere, muss ich sogar sagen, dass die nicht durcheinander gehen, weil die sind überlebenswichtig. Und deswegen ist bei allen emotionalen Reaktionen, die sind alle sehr hart verdrahtet. Also wenn Sie eine Ekelreaktion haben, dann ziehen Sie automatisch die Nase nach oben. Warum machen Sie das? Das machen Sie deshalb, um die Nasengänge enger zu machen, damit dieser Gestank nicht so ins Hirn kommt. Ne? Und das merken Sie gar nicht. Das sind automatisierte Programme. Das Gleiche gilt für Angst eben auch. Angst hat zwei Komponenten. Die erste Komponente, das ist Stop, Look and Listen. Also man guckt sich erstmal die Bedrohung an. Da muss man ruhig bleiben. Im Prinzip kann man das auch in der freien Wildbahn erleben. Wenn eine Antilope hat einen Löwen gesehen und jetzt wartet sie, ob der Löwe sie auch sieht. Und das macht sie dadurch, dass sie erstmal ganz still sich hinstellt. Oder das Kaninchen vor der Schlange bewegt sich keinen Millimeter. Mhm. Und dann muss das Herz-Kreislauf-System runterfahren, fast wie so ein Totstellreflex. Und das macht es dadurch, dass der eine Teil des autonomen Systems, der für die Energieaufnahme zuständig ist, der übernimmt und führt dazu, dass die Herzrate abnimmt und die Durchblutung in der Peripherie abnimmt und diese Sachen. Das ist übrigens auch das, was einem passiert, wenn man Angst vor Spritzen hat. Da kippt man ja dann auch manchmal in Ohnmacht.
Oh ja.
Da wird ja das ganze Blut von der Peripherie weggezogen, in der Erwartung der Spritze, also von der Haut auch, und geht in den Bauch und in die inneren Organe. Deswegen kommt da auch kein Blut, wenn man dann die Spritze in die Vene zieht. Da ist nichts mehr, weil es weg. Und dann kippen die Leute um. Und da könnte ich auch noch viel zu erzählen, aber ist ja egal. Und dann der nächste Reiz, der dann passiert, wenn die Angst sehr körpernah wird, und da reden wir ja noch drüber, wenn wir über Panik sprechen, dann kippt das auf einmal innerhalb von wenigen Sekunden um und dann kommt man in diese Vorbereitung zur Flucht. Und das ist dann der gegenteilige Effekt, das ist dann der sogenannte sympathische Teil. Das ist der ergotrope Teil, der bereitet uns für die Arbeit vor, damit wir möglichst schnell wegkommen. Also dann rennen wir los und dann braucht das die Muskulatur, braucht Blut für Sauerstoff und braucht Glukose. Und unser ganzes Herz-Kreislauf-System ist dann auf Arbeit ausgerichtet. Und das ist dann das, wenn uns das auf einmal passiert, während wir im Stuhl sitzen und gar nichts machen, dann denken wir, mit uns stimmt was nicht. Also das ist dann Panik.
Ja.
Panik aus dem Nichts. Auch das gibt es beispielsweise. Und das sind so die körperlichen Bereiche, die man so kennt.
Also viele Sachen, auf die wir auch gar keinen Einfluss nehmen können. Die passieren einfach.
Ja, man kann schon Einfluss nehmen. Man muss nur früh genug damit anfangen. Wenn man mal am Kulminationspunkt ist, ist vorbei.
Können Sie für mich und auch für die Zuhörer diesen Punkt bitte noch einmal kurz genauer erklären? Weil für mich ist das hier gerade ehrlich gesagt auch ein Fremdwort. Und ich kann mir vorstellen, dass auch einige Zuhörer vielleicht nicht wissen, was dieser Punkt bedeutet.
Also wo der Umkipppunkt ist, wo man im Prinzip noch eingreifen kann. Das ist so der Punkt, wo im Prinzip der Herzschlag so noch so im Bereich von 6-7 Schlägen ist. Wenn der mal im Bereich von 20 Schlägen pro Minute ist, dann kann man da nicht mehr viel.
Jetzt haben wir ja hauptsächlich erstmal über Ängste gesprochen, die real sind, also zum Beispiel die Spinne, die vor einem ist. Und jetzt habe ich hier aber noch Ängste mir überlegt, wie Verlustängste, Versagensängste oder Zukunftsängste zum Beispiel. Also Sachen, die hauptsächlich sich im Kopf abspielen. Wie sieht das im Körper aus? Ist das die gleiche Reaktion oder unterscheidet man da noch?
Das ist ein bisschen anders, weil sie nicht so körpernah sind, wie die, die ich gerade beschrieben habe. Das sind ja eher Ängste über potenzielle Gefahren. Also ich habe beispielsweise einen Partner, den ich potenziell verlieren könnte. Also da ist es eher dann wieder diese Hypervigilanz. Ich bin hyperaufmerksam und habe eine generelle erhöhte Erregbarkeit. Ich habe so eine Sensitivierung, nennt man das. Also ich bin im Prinzip in einem Kontext, wo potenziell was passieren kann und ich bin immer auf der Hut. Das ist ein anderes System, was da im Gehirn angesprochen wird. Und das zeigt dann so eher Reaktionen, dass ich auf alle potenziellen Gefahren reagiere. Also wenn ich Verlustängste habe, nehme ich jede Situation wahr, die darauf hindeutet, dass mich jemand verlassen könnte. Daraus entsteht dann auch die Eifersucht. Also dass ich immer so das Gefühl habe, der ist schon auf dem Sprung.
Ja,
dann frage ich nach, wo warst du denn? Und was hast du gemacht? Wieso ziehst du jetzt das an? Du hast ein neues Parfüm. Wieso gerade das jetzt? Und das sind natürlich, im Prinzip bin ich damit auch der Todgräber der Partnerschaft, ich ständig diese Angst habe, der entgleitet mir. Und das sehen wir auch bei Kindern schon, wenn die sehr unsichere Bindungen haben. Die sollen in den Kindergarten gehen und dann halten die sich an dem Hosenbein von der Vater oder Mutter fest und wollen einfach nicht raus. Die gehen gar nicht weiter weg als einen Meter und passen immer auf, wo die Mutter ist. Können das nicht ertragen, dass sie mal nicht im visuellen Feld ist, also dass sie die nicht mehr sehen. Und das sehen wir eben dann tatsächlich bei Kindern, die eben auch stärkere Trennungsängste haben.
Okay, das finde ich ehrlich gesagt jetzt gerade total interessant, weil ich immer dachte, dass das normal wäre, dass die Kinder so ein bisschen Zeit brauchen, bis es ihnen leichter fällt, sich zum Beispiel von den Eltern zu lösen, wenn sie in die Kita gehen. Aber Sie sagen, dass das nicht bei jedem Kind so sein muss?
Das ist für eine Zeit normal. Das ist so zwischen dem 15. und 17. Lebensmonat ist das normal, mit einer bestimmten Intensität. Aber dann muss das auch irgendwann wieder weggehen.
Ja, okay.
Und wenn ich jetzt merke und irgendwo selbst reflektiere und merke, ja, ich habe da eine Neigung oder eine Tendenz zur Eifersucht und das hängt mit meiner Angst zusammen, die zum Beispiel eben aus der Verlustangst stammen kann, gibt es da für mich irgendwie Möglichkeiten, diese Ängste auch zu erkennen, zu beurteilen und vielleicht auch präventiv zu handeln irgendwo?
Ja, also präventiv, das ist so, das sind nun Dinge, die sind meist ja so in der Biografie mitbegründet. Entweder hat man schon jemanden verloren oder man hat auch nicht so eine große Bindungssicherheit. Und man, also wir unterscheiden in der Psychologie immer zwischen Annäherungs- und Vermeidungsmotiven. Man kann ja in eine Beziehung treten, einmal, weil man was Neues erleben will, weil man neue Menschen kennenlernen will, weil man was Schönes mit ihm zusammen erleben will. Oder man kann in eine Beziehung treten und sagen, ich kann nicht allein sein. Und wenn ich mit so einer Vermeidungsmotivation in eine Beziehung trete, dann ist die Verlustangst relativ schwierig, sagen wir mal, zu vermeiden. Weil erstmal muss ich diese Annäherungsmotivation lernen, also dass ich Beziehungen aufbaue, damit ich auch weiß, was will ich da überhaupt mit. Also wenn ich nur in eine Beziehung gehe, weil ich nicht allein sein kann, dann gibt das nichts auf Dauer. Deswegen ist die Präventionsantwort ist eine motivationale Klärung im Sinne meiner Werte. Wo will ich denn überhaupt hin mit dieser Beziehung? Wozu will ich das haben?
Das heißt auch, sich vorher bewusst werden, warum möchte ich jetzt in diese Beziehung eingehen und sich vielleicht auch klar werden, dass wenn ich jetzt in diese Beziehung eingehe, bin ich zwar nicht mehr alleine, aber die Ängste, die ich habe, die bleiben. Also dadurch wird sich das nicht lösen.
Also es geht nur besser, wenn ich auch weiß, was ich will. Also der Zugang zu den eigenen Bedürfnissen ist dann sehr wichtig. Also daran hören Sie schon, das ist ein bisschen komplexer jetzt, diese Art von Ängsten, weil die auch abstrakter sind.
Wollte ich auf jeden Fall noch hier die Unterscheidung treffen, ne, zwischen den Ängsten, die wir haben, weil sie im realen Leben stattfinden, aber auch den, was ich ja von mir selber auch kenne, wenn man sich Gedanken macht eben über die Zukunft, über die momentane Lebenssituation, dann kommen eben auch manchmal Ängste hoch. Und da ist es, wie wir in der letzten Folge auch schon gesagt haben, da ist vielleicht eine gute Portion Selbstreflexion nötig, um das zu erkennen. Und dann, wie Sie gesagt haben, die Motivation und die nötige Energie reinstecken zu wollen, um das irgendwo zu lösen, ja.
Ja, und auch nicht nur Energie, Mut.
Ja, das auch. Ich würde an dieser Stelle ein kleines Lied für die Zuhörer einspielen, nämlich Matt Simons mit Catch and Release.
So, hier sind wir wieder und ich würde gerne direkt mit einer Frage einsteigen. Und zwar eine Frage an Sie, Herr Professor Hamm. Und zwar fällt es Ihnen als eigentlich schwer an diesem Interview, wo wir ja nur diese begrenzte Zeit haben, die Fragen zu beantworten. Und ich frage das aus dem Grund, weil Sie ja wissen, wie komplex diese ganzen Themen sind und wie tiefgehend man die behandeln kann, aber Sie die hier ja natürlich nur so an der Oberfläche ankratzen können. Also fällt es Ihnen schwer, unsere Fragen nur kurz zu beantworten oder eher leicht?
Nee, das fällt mir ehrlich gesagt nicht so schwer, weil ich glaube, das gehört mit dazu, dass man Dinge auf den Punkt bringen muss und auch klar für viele verständlich auf den Punkt bringen muss. Ich habe eher die Sorge, dass ich noch zu kompliziert bin an manchen Punkten, weil ich da schon sehr, sehr lange drüber spreche, drüber arbeite und mir rutschen wahrscheinlich manchmal Dinge raus, die ich noch leichter und klarer hätte sagen können. Also ich habe eher das Bedürfnis, es noch stärker zu vereinfachen, als es zu verkomplizieren.
Sollte es zu kompliziert werden, ich glaube, dann werden wir einschreiten und nochmal nachfragen, wenn wir nicht mehr mitkommen. Ja. Jetzt hatten wir vorhin über die Unterscheidung gesprochen zwischen den realen Ängsten und denen, die bei uns im Kopf stattfinden. Und das wird wahrscheinlich auch schwer zu beantworten sein in 2, 3 Sätzen. Aber welche typischen Ursachen haben denn Ängste, ob jetzt real oder eben bei uns im Kopf stattfinden? Also was sind die typischen Ursachen? Sind das Sachen aus der Kindheit, die nicht verarbeitet wurden? Sind das Traumata? Woher stammen Ängste überhaupt?
Naja, im Prinzip aus allem. Also natürlich, wenn man ein traumatisches Erlebnis gehabt hat, dann führt das dazu, dass ich Ängste entwickeln kann. Ich kann auch andere Emotionen entwickeln, natürlich, durch solche traumatischen Erlebnisse. Es kann aber auch sein, dass irgendein Ereignis, zum Beispiel jetzt haben wir ein Virus, was uns in unserem Leben völlig verändert und einschränkt. Und diese Angst hatten wir vorher überhaupt nicht. Hm. Das heißt, ein bestimmtes Ereignis in unserer Umgebung kann dazu führen, dass wir uns mit Dingen beschäftigen im Kopf, mit denen wir uns vorher noch nie beschäftigt haben. Es kann auch sein, dass wir eine schwere Krankheit als Diagnose bekommen, dass meine Eltern plötzlich sich trennen. All das kann zu Ängsten führen, die mir dann das Leben schwer machen. Hm. Also da gibt es direkte Erfahrungen. Es kann aber auch sein, dass ich irgendwelche Dinge sehe in der Umgebung, in meiner engeren Umgebung, in der Familie, die Ängste induzieren. Also da gibt es ja alle möglichen Auslöser.
Jetzt hatte ich hier noch eine Frage aufgeschrieben, die, um das vielleicht auch den Zuhörern irgendwo mitgeben zu können, gibt es eine sinnvolle Art und Weise, mit seinen eigenen Ängsten umzugehen oder Strategien zur Bewältigung oder ja, wie integriere ich meine Ängste, wenn ich weiß, ich werde sie vielleicht jetzt nicht los, wie integriere ich die denn in Gänsefüßchen erfolgreich in mein Leben? Gibt es da eine Möglichkeit?
Ja gut, natürlich. Also das ist die Frage, wie die Ängste aussehen. Für Studierende ist ja eine ganz wichtige Frage, sind häufig leistungsbezogene Ängste. Prüfungsängste beispielsweise, die hat wahrscheinlich jeder schon gehabt. Ja. Und die Nacht vor der Prüfung ist keine leichte. Und sie ist auch meistens dadurch gekennzeichnet, dass man schlecht einschläft, mhm, weil man sich alle möglichen Gedanken hat, dass man einen mentalen Block haben könnte, dass man am nächsten Tag möglicherweise bestimmte Fragen nicht beantworten kann, man durchfällt möglicherweise und dann muss man es auch noch den Eltern sagen, die einen auch noch finanziell unterstützen. Also man kann sich ganze Horrorszenarien an Gedankenketten dann machen. Und wenn man das dann macht, so bis 11, dann denkt man, oder sagen wir bis 1, jetzt habe ich auch noch nicht geschlafen, jetzt bin ich morgen auch noch nicht mehr fit.
Das spinnt sich immer.
Ja, also man kommt in diese Endlosschleifen.
Ja.
Was einen immer weiter aufregt, weil dummerweise der Körper denkt, es wäre alles real, was seinem Kopf passiert. Dabei sind es ja nur Gedanken, aber natürlich denkt dann auch das vegetative Nervensystem wieder, oh, der ist ja noch schwer aktiv, den muss ich jetzt mal ordentlich mit Energie versorgen. Mhm. Und dann führt das zu so einer Endlosschleife. Mhm. Und das Schlimme ist, man kann nicht sagen, stopp. Weil das ist so ähnlich, als wenn ich mir sagen würde, so, ich darf jetzt mal eine Stunde nicht an einen Eisbären denken.
Ja.
Und das geht genauso wenig. Es hilft nur eine andere Methode und die ist schon Jahrhunderte alt, nämlich, dass man sich auf etwas konzentriert, was völlig sinnlos ist, nämlich zum Beispiel ein Mantra. Also die Meditationstechniken verwenden genau das. Man nimmt irgendeine Silbe, man sagt zum Beispiel, für mich ist jetzt wichtig, Om. Mhm. Und ich konzentriere mich genau auf dieses Om. Hm. Das hilft mir nämlich dabei, die anderen Gedanken abzustellen. Hm. Man kann auch einen Rosenkranz beten oder man kann die Bundesliga-Tabelle auswendig lernen oder sich irgendeine Geschichte ausdenken über ein Königreich, was man regiert. Es ist nur wichtig, dass der Kopf Beschäftigung bekommt und zwar wirklich einfache Formeln. Deswegen sind ja diese Entspannungsverfahren auch so hilfreich, weil es einfache meditative Formeln sind, die das Gehirn beschäftigen und damit wegführen von diesen sinnlosen Gedanken.
Mhm. Okay, das heißt, die das Gehirn beschäftigen, aber gleichzeitig den Körper runterfahren?
Exakt, genau das ist die richtige Methode. Es gibt eine ganz tolle Studie vom Kollegen Markus Reichel, Der hat, wo man die Methode erfunden hat oder gefunden hat, womit man die Aktivität des Gehirns nachweisen kann. Dann kann man den Glukosestoffwechsel messen im Gehirn. Und der hat den Personen die Aufgabe gegeben, einmal, sie mussten eine Kopfrechenaufgabe machen, also von, ich glaube, 780 immer 7 abziehen, bis sie dann bei 0 waren. Und die andere Aufgabe war, an nichts zu denken, also einfach sich zu entspannen. Und der Befund, den er herausgefunden hat, der hat den umgehauen. Es war nämlich so, dass in der Bedingung, wo die Leute an nichts denken sollten, die Aktivität des Gehirns deutlich doppelt so stark war, also die Glukose, der Glukoseverbrauch, als in der Rechenbedingung. Das heißt, wenn ich dem Gehirn sage, mach nichts, das hält das nicht aus. Ja. Und dann kann man sich angucken, was ist denn da aktiv? Und das ist auch interessant. Es ist der Teil des Gehirns, der das Vergangene verarbeitet, also wo unser Gedächtnis repräsentiert ist. Das ist so im Schläfenlappenbereich. Und der Teil des Gehirns, der mit der Zukunftsplanung beschäftigt ist, das ist der frontale Bereich des Gehirns. Und da geht das immer hin und her. Ja. Das heißt, unsere Zukunft planen wir immer aus der Vergangenheit, weil das ist ja das Einzige, was wir wissen.
Das ist ein sehr interessanter Aspekt.
Ja.
Und wir kleben da fest, wir kriegen auch nichts Neues hin, weil wir ja immer aus der Vergangenheit in die Zukunft projizieren. Und das macht die Gedanken so quälend, weil wir auch zu keiner Lösung kommen. Und deswegen sagen wir den Leuten immer Mantra, irgendein einfache Formel, rechter Arm wird schwer, ganz schwer, rechter Arm wird warm. Also immer wieder das Gleiche.
Und welcher Teil des Gehirns ist dann aktiv, wenn man sich eben so eine Formel wiederholt?
Ja, eben nicht viel. Ne? Wir kommen in einen Zustand, wo das Gehirn vor sich hin oszilliert, fast das Großhirn abschaltet. Also wenn Sie richtig gut meditieren können, dann wir haben so eine Ruhewelle im Gehirn, wenn wir so dösen in der Vorlesung zum Beispiel, wenn uns die Augen zufallen, dann sind wir so im Alpha-Rhythmus, normalerweise im Beta-Rhythmus. Und wenn wir wenn wir wach sind und wenn wir dann in diesen meditativen Zustand kommen, dann sind wir so zwischen Schlafen und Wachen. Also das kann man sich so vorstellen. Wir haben so eine Tür zwischen Bewusstsein und Nichtbewusstsein, da ist Thalamus, und diese Tür kann aufgehen, wenn wir wach sind, und die ist zu, wenn wir schlafen. Dann oszilliert das Gehirn vor sich hin und her, und im meditativen Zustand oder in der Hypnose ist die Tür angelehnt. Also wir sind jederzeit wieder aufweckbar, aber wir sind auch nicht vollständig wach. Und das macht diese Meditation. Dann sind die Gedanken weg.
Also wahrscheinlich auch sehr viel Übungssache, oder?
Das ist sehr viel Übungssache.
Ja.
Das ist sehr viel Übungssache, ja.
Finde ich sehr interessant. Vielen Dank nochmal an der Stelle für das Thema Angst. Ich würde jetzt Maya das Wort weiterreichen zum Thema Panik. Und davor gibt es für unsere Zuhörer noch ein Lied, nämlich Elliot Mess mit Slip.
So, willkommen zurück. Wir starten jetzt mit der zweiten Hälfte des Interviews und dem Thema Panik. Und ganz zu Beginn würde ich Sie jetzt gerne fragen, wo genau besteht denn der Unterschied zwischen Angst und Panik?
Ja, Panik ist im Prinzip etwas, was so die stärkste Form der Furchtreaktion auslöst. Also Panik ist aber nicht nur das. Also Panik ist die intensivste Form der Angst, also jetzt im umgangssprachlichen Gebrauch. Der Begriff der Panik kommt aber an sich woanders her, nämlich von Gott Pan. Der lag ja immer so laut griechischer Mythologie in den Bergen rum. Und wenn dann ein Wanderer kam, der so durch die Weinberge ging und ihn aus Versehen geweckt hat, dann hat er so laut geschrien, so heißt es dort, dass das Blut einem in die Adern gefriert. In den Adern gefriert. Also das Entscheidende an der Panik ist auch, dass sie manchmal aus heiterem Himmel kommt. Dass man nicht so richtig weiß, wieso geht es mir jetzt auf einmal? Wieso rast mein Herz auf einmal? Out of the blue. Also dass es wirklich mich trifft wie ein Schlag. Und das ist auch sehr beängstigend, weil die Panik selbst ist nicht so das Entscheidende. Da kommen die Leute noch häufig mit raus. Es ist unangenehm. Aber dann kommt diese Angst, irgendwas stimmt doch mit mir nicht. Und das macht einen noch mehr verrückt.
Ja, also ich selber kenne mich damit leider auch etwas besser aus. Und bei mir hat sehr lange das Thema Scham auch eine große Rolle gespielt, dass ich da eben auch nicht gerne drüber gesprochen habe. Aber ich habe mittlerweile gemerkt, dass je mehr man offen darüber redet, desto mehr Leute kommen tatsächlich zu dir und sagen, hey, du, ich bin auch betroffen oder ich hatte das auch mal vor ein paar Jahren oder ich habe damit täglich auch zu tun oder die halt auch betroffen sind. Haben Sie eine Zahl oder wurde das mal statistisch erhoben, wie viele Leute betroffen sind?
Ja, also es kommt immer darauf an, wie schwer das ist. Also solche Fearful Spells heißt das, also solche Angstattacken, die haben ungefähr 20% aller Studierenden. Wir haben ja hier in der Schipp-Studie die Leute gefragt. In der Schipp-Studie hatten wir so 20%, die solche Angstattacken schon mal hatten. Eine sogenannte vollständige Panikattacke, da muss man noch ein paar mehr Symptome haben. Also man muss so respiratorische Symptome haben, also mit der Atmung kurzatmig sein, also solche Sachen, Schwindelgefühle, dann auch dieses Kribbeln in den Händen. Das haben dann nicht mehr ganz so viele, das haben ungefähr 10 und die dann 10% und die dann eine Störung entwickeln, das sind ungefähr 3-4%. Also die dann darunter leiden, die da wirklich denken, mit mir stimmt was nicht.
Darf ich da nochmal nachfragen, ab wann ist es denn per Definition eine Störung, wenn das in Regelmäßigkeit auftritt? Oder?
Ja, also laut unseren Nomenklaturen, das ist ja eher so auf deskriptiver Ebene, sagen wir, die Menschen müssen so ungefähr 4 Attacken im Monat haben und sie müssen so 4 Kardinalsymptome haben bei einer Panikattacke, damit wir von einer Panikstörung sprechen können.
Gibt es denn auch situationsbedingte Panikattacken? Also ich persönlich merke, dass das bei mir häufiger auftritt, wenn ich zum Beispiel Stress habe oder manche Sachen nicht wirklich aufarbeite und so ein bisschen vor mich hinschiebe, mir darüber Gedanken zu machen oder gewisse Dinge anzusprechen. Und dementsprechend habe ich das zum Beispiel nicht irgendwie 4-mal im Monat, also nicht regelmäßig, sondern immer nur, wenn sich bestimmte Situationen häufen.
Ja, das ist in der Regel immer so, wenn man in solchen Belastungssituationen ist oder in totalen Entspannungssituationen. Also wenn man aus der Belastung rauskommt, dann kann man solche Panikattacken kriegen.
Also ich kann mich auch noch sehr gut an meine erste Panikattacke erinnern, die jetzt schon mittlerweile ein paar Jahre zurückliegt. Aber ich würde gerne nochmal auf die Symptome zu sprechen kommen. Und damals, also was mir noch so in Erinnerung geblieben ist, ist auf jeden Fall dieses Symptom von irgendwie ist das nicht real und mein Herz rast und ich bekomme wirklich keine Luft und ich habe das Gefühl, ich sterbe jetzt. Im Nachhinein kann man das so betrachten, dass man ja weiß, okay, das war nicht wirklich real, aber in dieser Situation hat es sich wirklich so angefühlt.
Also. Ja doch, das ist sehr real. Also ihr Gehirn weiß, dass sie ersticken. Das, was sie da erleben, ist ein Erstickungsalarm. Also das ist Waterboarding ohne Waterboarding. Der Auslöser besteht darin, dass sie einen Erstickungsalarm haben im Kopf. Und zwar dadurch, dass sie anfangen zu hyperventilieren. Das merken sie nur nicht. Sie atmen flacher, sie haben diese Hyperventilationsatmung und dadurch atmen sie sehr, sehr viel CO2 ab. Und das Gehirn ist extrem sensibel, wenn das Säure-Basen-Gleichgewicht des Blutes nicht mehr in Ordnung ist. Und das, weil wenn das der Sauerstoff nicht mehr ankommt im Gehirn, dann tritt wirklich Panik auf. Und da gibt es solche Monitore im Hirnstamm, die messen das ganz genau. Und wenn sie dann so schnell und flach atmen, dann sagt das Gehirn, hier erstickt jemand, da kriegt jemand keine Luft mehr. Ja. Und dann kommen alle Symptome, die sie kennen. Und was sie machen müssten, ist im Prinzip die Atmung anhalten. Und das beste Training ist, wenn sie tauchen. Weil dann müssen sie das lernen.
Das ist sehr interessant.
Das langsame Atmen.
Das ist tatsächlich ein sehr guter Tipp. Aber ich zum Beispiel wusste das früher nicht und habe es einfach durchgehalten oder mehr ausgehalten, bis sie vorbei war. Wie lange dauert in der Regel eine Panikattacke?
Also die Patienten sagen uns immer 8 Stunden.
Oha.
De facto, wir haben sie im Labor ja gemessen, sind es ungefähr 30 Sekunden.
Ui, warum der hohe Unterschied da?
Weil das gefühlte 8 Stunden, weil man wirklich total erschöpft ist, fix und fertig. Mhm. Aber die tatsächlich, wo diese Pulsspitzen, die können ja bis zu 130 Schlägen pro Minute gehen, die sind kürzer. Also sagen wir mal wirklich, wo der Puls hochgeht auf 120, 130 Schläge im Sitzen, das ist ja schon Wahnsinn.
Ja.
Und wir haben jetzt mal 11 Panikattacken wirklich im Labor mal gesehen, auch ziemlich intensive, die dauern so ungefähr 30, 40 Sekunden, dann geht das wieder runter. Aber bis die Menschen sich erholen, das dauert schon 20, 30 Minuten erstmal.
Also bis man wirklich erstmal bewusst merkt, es geht jetzt langsam wieder.
Ne? Ja. Dann kommt ja auch diese Pfötchenstellung, also man hat ja dann dieses Kribbeln in den Händen und das dauert auch ein bisschen länger, bis sich das Säure-Base-Gleichgewicht wieder normalisiert. Und und dann kommt aber dieses Gefühl, irgendwas stimmt mit mir nicht. Und das ist ja das, was einen so beängstigt. Also ist mein Herz in Ordnung oder ich habe so Schwindelsymptome, habe ich irgendwas im Kopf, habe ich da einen Tumor oder...
Genau, und das leitet tatsächlich auch schon zu meiner nächsten Frage über. Und zwar, woher weiß ich denn, dass ich von Panikattacken betroffen bin und nicht wirklich körperlich eine Krankheit habe?
Ja gut, also ich muss, wenn ich so Schmerzen habe in der Brust beispielsweise, also so ein Beklemmungsgefühl, das gehört ja auch mit dazu, dann sollte ich auf jeden Fall ein EKG schreiben lassen, ein Belastungs-EKG. Und wenn das Herz gesund ist, ist das Herz gesund. Das darf ich dann auch dem EKG glauben, weil das EKG misst das Herz. Das heißt nicht, dass ich keine Ängste habe. Die können nach wie vor da sein. Also ich habe nicht nichts. Das will ich damit nicht sagen.
Ja, ich glaube, dass zum Teil genau das eben das Problem ist. Also ich kenne das noch von ein paar anderen Leuten und auch von mir, dass ich dann eben auch bei verschiedenen Ärzten war. Also ich habe dieses EKG schreiben lassen. Ich war beim Lungenarzt und es ist halt schon frustrierend, wenn du merkst, dir geht es nicht gut. Du hast alle paar Tage so ein komisches Gefühl und so eine Anfälle, nenne ich es mal. Und dir die Ärzte dann aber sagen, du bist gesund, du hast gar nichts.
Ja, das stimmt. Der Satz, du hast nichts, ist ja auch falsch. Also was man sagen muss, und das müssten die Ärzte an sich auch wissen, aber sie lernen es eben auch nicht vernünftig im Studium, ihr Herz ist gesund.
Ja.
Das heißt ja nicht, dass ihr Kopf nicht in Alarmstimmung ist.
Haben tatsächlich die wenigsten auch das, so mit erwähnt.
Das ist so, ja leider. Ich gebe das zu. Und das Gleiche gilt für die Lunge. Und Sie müssten sogar genauer sagen, ich habe keinen Hinweis in der Diagnostik, der darauf hindeutet, dass Ihr Herz nicht gesund ist. Die 100% Sicherheit kriegen Sie ja nie im Leben.
Ja.
Und das hat auch alles damit zu tun, dass man eine gewisse Form von Unsicherheitstoleranz haben muss im Leben. Das ist dieses Gefühl, dass man alles unter Kontrolle haben muss. Das ist bei Panik ja noch schlimmer, weil einem die Kontrolle komplett entgleitet.
Ja.
Und wir können aber nicht im Leben alles kontrollieren. Das geht nicht. Also wir müssen eine gewisse, wir sagen dazu, Unsicherheitstoleranz haben. Die muss nicht, sagen wir, unendlich sein, aber wir müssen eine gewisse Unsicherheitstoleranz haben, sonst wir können uns nicht hundertprozentig absichern.
Das stimmt.
Da kann ich aus Erfahrung nur sagen, dass ich mir auch das irgendwann begreiflich gemacht habe. Ich kann nur die Sachen kontrollieren, auf die ich wirklich Einfluss habe. Und wenn es aber dann Klick im Kopf macht und auf den Rest habe ich keinen Einfluss, kann ich keinen Einfluss nehmen. Für mich war das irgendwo eine Erleichterung, weil ich dann gemerkt habe, ich bin für das zuständig, was ich kann. Den Rest kann ich nicht kontrollieren und das war für mich eine Art Erleichterung, weil ich gemerkt habe, das muss ich auch nicht kontrollieren und das ist nicht meine Aufgabe. Aber vielleicht ist es eben für manche Menschen da nochmal schwieriger, weil da eben dieser Kontrollverlust nochmal auftaucht. Kann sowas eine Panikstörung noch beeinflussen?
Ja, das ist häufig mit ein Grund. Also diese Art, diese überzogenen Kontrollambitionen, dass man alles unter Kontrolle haben will. Deswegen ist es natürlich auch sehr häufig bei Menschen, die sehr leistungsorientiert sind, die tatsächlich diesen Perfektionismus haben, die also wirklich alles immer, denen muss alles gelingen. Und das hat auch damit was zu tun. Also, dass man schlecht sagen kann, das habe ich jetzt mal nicht im Griff.
Ja, ist auch schwierig,
das
zu sagen.
Ja, nee, aber das, klar, aber das trainieren wir natürlich viel mit den Patienten, auch mal Dinge einfach loszulassen. Also gerade bei Panikstörungen muss man Dinge loslassen. Also man muss einfach mal gucken, was passiert, wenn ich jetzt mal nicht dagegen atme, was passiert mit der Panik? Oh, sie geht vorbei, interessant. Also das ist etwas, was so der erste Schritt ist. Und dann
Und das ist wahrscheinlich noch schwieriger, weil es eigentlich genau der Gegensatz, also das Gegensatz dazu ist, was man eigentlich machen möchte, oder?
Also wir haben einen sehr schönen Fall von jemandem, der sehr klaustrophobisch war. Klaustrophobie ist sehr eng verbunden mit der Panik. Mhm. Und wir haben den gemessen, wie der in die Panik rein ist. Und der hat erst versucht, über Atemmanöver die Panik zu beherrschen. Dann ist das zusammengebrochen, dann hat er hyperventiliert, dann ist der Puls nach oben geschossen. Und dann ist er uns aus dem Schrank gelaufen. Also es war eine klassische, so wie das in der Panikattacke läuft. Man versucht erst zu kontrollieren, die Kontrolle bricht zusammen, dann kommt diese gesamte überwältigende physiologische Reaktion und dann will man nur noch weg. Und dann und ist auch nicht mehr ansprechbar. Und das ist im Prinzip das, was passiert. Und wir versuchen die Leute früher jetzt abzuholen, dass sie so die Kontrollmechanismen früher einsetzen. Also viel Atemtraining machen wir mit denen. Wie gesagt, Taucher haben kaum Panikattacken, weil die extrem lange die Luft anhalten können. Wir wissen, dass Panikpatienten zum Beispiel die Luft nicht anhalten können. Nicht länger als 7 Sekunden.
Oha.
Und im Schnitt, wohlgemerkt. Und wir lassen die durch den Strohhalm atmen. Also, dass sie auch mal merken, ich kann auch bei einem höheren Atemwiderstand, muss ich nicht schneller atmen, muss auch nicht fester atmen. Ich kann ganz normal atmen. Das sind solche Übungen, die wir mit denen machen dann.
Und die helfen dann auch so?
Die helfen gut, ja.
Und gibt es dann auch unterschiedliche Formen oder Arten von Panikattacken?
Ja, also es gibt eher diese respiratorischen, ne, die so Erstickungsängste haben. Dann gibt es eher so die kardiovaskulären, die so dieses Beklemmungsgefühl in der Brust haben und dann so das Gefühl haben, ich krieg einen Herzinfarkt. Und dann gibt es die, die eher so Schwindelattacken haben und dann häufig auch so Bewegungsprobleme bekommen. Mit denen machen wir viel so Gleichgewichtsübungen.
Und gibt es auch eine Variante, wo alles zusammenspielt?
Ja, das gibt es. Man kann auch Pest und Cholera haben.
Oh Gott. Okay, ich würde jetzt gerne noch mal ein bisschen auf das familiäre Umfeld zu sprechen kommen. Und zwar genau gesagt darauf, wieso es manchmal für das Umfeld eben so schwierig ist, zu verstehen, wie man sich in der Situation fühlt, beziehungsweise dass sie sich manchmal an diese abstrakte Beschreibung von dieser Angst eben vielleicht nicht hineinversetzen können.
Ja, ist generell bei Angstphänomenen so, dass die Einfühlsamkeit begrenzt ist. Weil gerade wenn ich sehr intensive Ängste habe, das können sich andere Menschen nicht so gut vorstellen. Und dieses Existenzielle, also dass man wirklich Todesangst hat unter einer Panikattacke, dass man wirklich denkt, das war's jetzt, das kann sich ein anderer Mensch ganz schlecht vorstellen, weil er denkt, das, was soll das, was ist das für eine Anstellerei. Das können Sie aber auch bei so Dingen sehen wie Spinnenangst. Wenn man jemanden hat, der Angst vor Spinnen hat und ein anderer macht sich darüber lustig, das ist für den, der Angst hat, was ganz Schlimmes.
Ja.
Also jemand, der sagt, oh, guck doch mal, ist doch gar nicht so schlimm, hier ist so eine Spinne, der andere ist kurz vorm Herzinfarkt, also der hat einen Puls von 120.
Ja. Das hilft ihm auch gar nicht.
Im besten Fall hast du noch jemanden, der die Spinne auf den Arm nimmt und sie dir ins Gesicht drückt und sagt, ja, guck mal.
Nee, das ist fürchterlich.
Ja.
Ne? Also das, man kann die Intensität des Gefühls ganz schlecht einschätzen, wenn man es selber nicht hat.
So, und jetzt noch eine kleine Frage zur Familie. Und zwar, kann man so eine Angststörung oder die Tendenz zu einer Angststörung auch vererbt bekommen?
Also wir sind ja, wenn ich das dazu sagen darf, generell weit davon entfernt, eine genetische Erklärung der psychischen Erkrankungen zu haben. Das ist völlig absurd, das zu versuchen. Selbst bei so einem relativ schwerwiegenden Störungsbild wie bei einer Schizophrenie, es gibt wirklich viele genomweite Untersuchungen dazu. Und die letzten Daten, die dazu publiziert wurden, hat eine Auffälligkeit bei 187 Genen gezeigt. Davon sind ungefähr ein Drittel fürs Immunsystem, ein Drittel für die Hirnreifung und ein Drittel weiß man nicht. Mhm. Also zu denken, dass psychische Erkrankungen vererbt sind, ist, glaube ich, ein Irrglaube.
Okay.
Mhm. Also man kann bestimmte Dispositionen vererben. Und Gene machen Proteine, also die machen keine Krankheiten. Und psychische Krankheiten sind sehr komplex und da werden wir mit der Genetik nicht weit kommen.
Und jetzt noch eine kleine abschließende Frage. Ist eine Angst- oder auch Panikstörung heilbar?
Ja, das ist zum Glück sind das Störungen, die man sehr gut behandeln kann und die auch wirklich verschwinden. Also da gibt es andere Störungen, die sind deutlich hartnäckiger als Angststörungen. Und ich kann nur jedem empfehlen, der eine Angststörung hat, möglichst schnell sich in Behandlung zu geben. Das ist leicht zu behandeln. Und wir haben hohe Erfolgsquoten in dem Bereich, auch bei Panik, also 80%.
Wie lange dauert eine Therapie dann so ungefähr?
Ja gut, das hängt immer davon ab, wie gut die Leute mitmachen, wie groß die Motivation ist. Im Schnitt bei solchen schweren Formen der Angsterkrankung ungefähr ein Jahr.
Ja, wir haben jetzt etwas länger auch über die Symptome gesprochen und vor allem über Menschen, die betroffen sind. Gibt es denn bestimmte Strategien, wie ich mit jemandem umgehe, der eine Panikstörung hat? Und wenn ich mich eben nicht in seine Lage oder in seine, ihre Lage versetzen kann, wie kann ich am besten mit dem Menschen umgehen? Also gerade in der Situation, in der es passiert, aber auch im Gespräch hinterher oder...
Also wenn jemand eine akute Panikattacke hat, dann kann man davon ausgehen, dass er nicht ansprechbar ist. Und da geht es im Wesentlichen darum, dass der sich hinlegt, also dass er in die Horizontale kommt, dass er nicht zu viel CO2 abatmet und dass er runterkommt aus der Panikattacke. Dann sollte man es danach nicht dramatisieren. Also im Prinzip versuchen zu überlegen, wo kann das herkommen. Und dann würde ich ihn motivieren, mit mir in einen Meditationskurs zu gehen, wo er richtig atmen lernt. Und vielleicht mit ihm sogar eine Atemübung machen. Also das zusammen. Also so würde ich es, glaube ich, machen.
Könnte man also nun abschließend die Behauptung aufstellen, dass Angst also schon etwas Nützliches ist, aber Panik eher nicht?
Naja, Panik ist schon auch gut. Also dass in dem Moment, wenn der Körper das Gefühl hat, ich ersticke, dass er in Ohnmacht fällt, das ist schon gut, weil dann die Atmung wieder normalisiert wird. Weil sie in der Ohnmacht, können sie nicht schnell atmen. Dann stellt die Atmung wieder auf normale Atmung um. Also sie schalten sozusagen das Großhirn ab und sagen, komm hier, das bringt jetzt nichts, da dich weiter im Kommando zu lassen. Ich schalte dich jetzt ab und mach das auf Hirnstammebene. Dann funktioniert das wieder. Und das macht das Gehirn ja auch. Also im Prinzip fällt die Person um. Und dann geht die Atmung ja wieder normal weiter. Man fällt ja nicht ins Koma, also man hat ja keine Hirnverletzung. Ja. Und das ist eben der Unterschied. Und insofern, auch das ist ein nützlicher Reflex, den wir haben. Der ist nicht angenehm, aber er ist nützlich.
Okay, das heißt, dass beides quasi Indikatoren dafür sind, dass es einem einfach nicht gut geht.
Das kann man so laut sagen, ja.
Okay, ja. Um das nochmal so ein bisschen zusammenzupacken.
Also ich bedanke mich an der Stelle schon mal sehr, sehr herzlich bei Ihnen für dieses ja aufschlussreiche Gespräch. Ich habe wirklich viel mitgenommen und ich hoffe, wir konnten dem Zuhörer auch oder der Zuhörerin an der Stelle vielleicht noch ein paar Tipps mitgeben zum Umgang mit Panikstörungen und mit Ängsten und vielleicht auch ja die Ursachen ein wenig klären. Und ja, vielen Dank.
Ja, ein Tipp noch. Es gibt eine schöne Untersuchung in Australien, wer denn wasserscheu ist. Sind das die, die mit dem Boot rausgefahren sind, gekentert sind oder welche sind das? Und man hat rausgefunden, es sind die, die nie ins Wasser gegangen sind als Kinder. Also möglichst frühzeitig den Ängsten stellen.
Dann geben wir das doch einfach direkt hier weiter. Stellt euch euren Ängsten und traut euch was. Und Meditation.
Ja.
Richtig? Sehr schön.
So, also vielen lieben Dank an Herr Professor Dr. Hamm, dass er heute unser Interviewgast war und natürlich auch lieben Dank an euch Zuhörer, dass ihr wieder eingeschaltet habt.
Danke auch von mir an der Stelle. Bei Fragen, Wünschen, Kritik oder Anregungen schreibt uns gerne eine Mail an chaoticminds@radio981.de oder ihr findet uns auch auf Instagram chaoticminds981. Wir freuen uns sehr. Bis zum nächsten Mal. Und hier gibt es noch ein letztes Lied, nämlich Just a Scare von James Yorkston.
Das war Chaotic Minds auf Radio 98.1 mit Carmen und Maya.